Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, jede und jede hat schon mal einen getrunken und kann sicher ein paar davon aufzählen. Wir reden heute über die bekannteste Weinregion von Spanien mit dem herrlichen Namen, Achtung, Ribera del Duero. Haben wir Mühe gegeben. Willkommen, Stefanie Voitz.
Schönen guten Abend. Hallo miteinander.
Online-Category Manager bei Mövenpick Wein und natürlich Monsieur Gaston. Alle.
Alle. Der muss jetzt doch ein bisschen in den Süden gehen, aber ich freue mich mega drauf.
Ja, hoffentlich auch. Ja. Jetzt ist es so, viel haben wir ja amix gemeinsam. Heute gehen wir aber ganz, ganz weit auseinander, weil du musst mich gar nicht so kreuzelt anschauen. Du hast die Möglichkeit gehabt, eine Weinreise zu machen in dem wunderbaren Ribera del Duero-Gebiet. Und wir sind gespannt, was du alles erlebt hast und auf deine Eindrücke.
Genau, und ich gerne heute mal ein bisschen erzählen, was alles war, was ich erlebt habe, wie es im Ribera ist und was die für schöne Tröpfchen haben.
Also und weißt du was? Darf ich? Sorry, Elena. Wo ist das überhaupt? Also ich tue jetzt so, wie ich es nicht wüsste.
Ich habe eine Karte ausgedruckt, oder? Karte vor
aber
dir,
sorry, ich habe keine Ahnung gehabt, bevor ich die Karten angeschaut habe. Hättest du gewusst, Elena? Musst du jetzt auch nicht blöd.
Noch irgendein Fluss, also muss irgendetwas
ja, das ist eben der Duero. Aber wo der genau fließt, weiß ja, ich jetzt
links,
erst.
Oben links würde ich jetzt sagen.
Oben links ist glaube nicht schlecht, aber die Steffi soll uns doch das
ich glaub, also eigentlich am einfachsten zu erklären, es ist nördlicher von Madrid. Also es ist Autostunde, sind es etwa 2,5 Stunden von Madrid weg.
Aber sagst du, du bist auf Madrid geflogen in dem Fall?
Genau, ich bin auf Madrid geflogen und nachher sind wir dann
2 Stunden
ja genau, Auto. Ins Ribera del Duero gefahren. Genau, und das, man kann eigentlich gar nicht ins Ribera del Duero fliegen, also die haben keinen Flugplatz. Bilbao wäre sonst noch, was dann weiter oben wäre, aber Madrid ist eigentlich so der Flug oder Flughafen, wo man anreist. Genau.
Und was sieht man als erstes? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man dort hinfährt? Sind das nur Rebberge? Und
nein, überhaupt
oder wie
nicht.
Muss man sich das vorstellen?
Also zuerst kommst du mal in die Stadt rein, fahrst raus und dann hast du einfach eine karge Landschaft. Und ich dachte, oh mein Gott. Also, jetzt
das
soll
etwas wachsen, oder?
Ich bin noch nie im Ribera del Duero gesehen. Das ist jetzt wirklich mein erstes Mal. Und ich dachte, mein Gott, wo bin ich da? Karg, grau, braun, einfach kein Reben. Und plötzlich sind wir dann ein bisschen in die Nähe vom Gebiet Ribera del Duero. Und dann hast du einfach mal wieder eine kleine Parzelle, ein bisschen Rebberge und sie haben alles Buschreben. Das sind die kleinen.
Was sind das?
Wir kennen es hier in der Schweiz nicht so. Buschreben sind ganz kleine Rebstöcke, die am Boden nah sind. Und die wachsen halt sehr, sehr wild.
Wir binden sie so auf, gell? Im Lavo gibt es
genau,
das.
Genau, wir binden sie so auf. Ja. Und das ist halt dann wirklich eher alles am Boden nah. Und das
also
sind Buschreben.
Wie hoch muss man sich das
kommt bei uns etwa Kniehöhe, ein höher. Also okay. Wirklich sehr niedrig.
Das sind ja Rückenbrecher beim Lesen.
Ja, also wow. Es hängt dann schon an, wenn alles so weit unten ist. Und dann hast du einfach wieder eine Parzelle, dann fährst du weiter, dann hast du nichts mehr, dann hast du wieder eine karge Landschaft, dann hast du wieder eine kleine Parzelle. Aber es ist jetzt nicht so, wie wir es aus einer Toskana oder sonst von einer Region sehen, wo einfach Meter oder das Auge lang ist, wie Reben, alles. Das ist es nicht, das sind wirklich nur immer kleine Abschnitte.
So wie ein Flickenteppich fast.
Ja, genau. Flex. Und es ist halt alles eher ein bisschen an den Hängen entlang noch, oder dann auf dem Plateau oben. Also du hast den Dorofloss und dann hast du dort an den Hängen entlang und im Tal unten und nachher hast du auf dem Plateau oben hast du dann auch noch die ganzen Busche. Was ist immer ein bisschen aufgeteilt in Ribera del Duero.
Und wie ist denn das? Hat da jedes Weingut ein Tor und kann man dort reinfahren und dann sind die Reben irgendwie so abgesteckt? Sind das eben, das heißt so Plätze, ist das wie so aufgeteilt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also du kannst dir das vorstellen, wenn du eine Strasse entlang fährst, hast du links und rechts immer wieder Parzellen und dort ist ein Schelle von einem Weingut, zum Beispiel Tinto Pesquera und nachher fährst du ein paar Meter und nachher kommt Monte Castro oder Vega Sicilia und das sind dann ganz verschiedene Plätze. Und jeder hat in diesem Gebiet eigentlich eine kleine Parzelle und nicht, dass ein Weingut dann eine riesige Fläche hat. Das ist wirklich verteilt alles.
Müssen die ihre Trauben da irgendwie was Himmelsrichtige zusammensammeln in dem Fall, wenn es dann so weit ist, um sie abzunehmen, oder?
Genau, ja. Also es ist schon so, sie haben zwar schon auch bei ihrem Weingut vordran haben schon ihre Trauben, aber nicht alles. Also das sind dann oft auch die Lagenwein, die sie machen. Und sonst tut man das schon innerlich zusammen. Und das ist ja genau eigentlich der Grund, warum dass man das hat, überall ein bisschen andere. Weil dann hat man eine andere Bodenvielfalt, mit einem anderes Klima. Und das macht einen Wein aus.
Das ist das Terroir auf Französisch, oder?
Genau,
ja. Das ist das berühmte.
Und das ist ja alles Riviera del Duero. Also es ist ja unter dieser DO, wo ein geschützter Ort ist. Geschützte Geografie, so muss ich es eigentlich sagen. Und in diesem Gebiet dürfen sie von überall her Trauben nehmen. Aus der ganzen Riviera del Duero.
Ja. Okay.
Und es ist nicht nur aus einem Dörfchen dürfen sie nehmen, sondern aus dem ganzen Riviera del Duero dürfen sie ihre Trauben nehmen.
Aber jetzt gibt es ja Preisklassen. Ich meine, es ist ja unglaublich, oder, was es da gibt. Das ist ja gegen oben offen, glaube ich. Also da gibt es ja Riviera del Duero, die kostet unheimlich viel Geld. Und so eine, wo du für günstig überkommst. Wie ist denn das mit den Trauben? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das sind ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und dann gehe ich heute auch noch ein bisschen rein, weil wir haben jetzt mal drei Weine, die wir ja degustieren. Sonst fangen wir nachher gerade mit dem ersten an, mit dem Tinto Pesquero Crianza.
Das ist, glaube ich, ein super Hinweis gewesen. Entschuldigung. Ich tue mal
du hast den
Job heute. Danke, hast du dran gedacht, du hast es nicht vergessen. Grossartig.
Und das ist auch, welche Lage das ist. Und dazu auch kommt es noch, wie er ausgebaut ist. Also sie haben ja in Riviera del Duero verschiedene Stufen. Also wir haben einmal einen Crianza, wir haben einen Reserva und wir haben einen Gran Reserva. Und in diesen Stufen müssen sie unterschiedlich ausgebaut werden. Jetzt fangen wir an mit dem Tinto Pesquero Crianza. Genau, wo ich auf dem Weingut bin, wo ich durfte besichtigen.
Du, wenn jetzt eben Weingut jetzt da ist, ist denn das pompös? Ist das so?
Sind das die Chateaus, noch zu sagen, oder?
Nein, Chateau, eben nicht. Ich weiss nicht, wie das heisst.
Sind das Bodegas?
Castello.
Castello, ja, Castello.
Castello, also, Flamenco.
Ich weiss, also es ist nicht ein Chateau wie in Frankreich, wie du kennst, Gaston. Aber es ist wirklich ein wunderschönes Haus. Ganz schön. Und die Tinto Pesquero ist noch ganz speziell. Die haben vor der Kellerei haben die noch einen alten Lagerort, wo sie eine uralte Presse haben. Und die ist noch aus Stein. Und die ist eigentlich nicht mehr in Gebrauch. Und letztes Jahr haben sie dann wieder einen Jahrgang gemacht. Und das ist interessant, das zu sehen, wie man früher eigentlich Trauben gepresst hat. Das ist eine aufwendige Arbeit. Es war viel mehr Handarbeit, als es jetzt ist. Und das war sehr interessant.
Also eben, wenn du jetzt sagst, die haben das nochmal gemacht, so einen Jahrgang, geht das wie eine... Nein, ich meine, die Steinpresse habe ich wollen, nicht die Wein. Die Wein habe ich ja vor mir. Das ist, wenn man es so ein bisschen beschreiben kann, das ist wie ein Loch, wo es dann reingeht und dann kommt der riesige Stein oben.
Also genau, wir haben eigentlich Trauben haben sie durch das Fenster reingeworfen, bös gesagt, und nachher haben sie Holzbretter auf die Trauben drauf, da. Und auf der anderen Seite ist dann ein Steinblock, der, den du jetzt gerade anschaust. Und den haben sie dann aufgenommen und so haben sie dann die ganzen Trauben
gepresst. Und so ist das Brett dann
genau, das ist eigentlich wie ein Wagen, ist dann das gepresst worden.
Genau. Das hat schon noch viel Brust, die Schwerkraft, dass es Wein gegeben haben. Leckt um mir. Ja, ist das heute schon ein bisschen einfacher.
Ja. Genau. Und das war sehr eindrücklich. Und Tinto Pesquero ist eine der älteren Weinkellereien. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, das degustieren.
Das finde ich einen super Vorschlag. Was, Elina, jetzt nicht schon rein?
Ich schmecke nur.
Jahrgang 2019.
Alla Wein.
Prost. Santé.
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 2019. Entschuldigung, das hat man jetzt...
Genau, 2019er Jahrgang.
Was, gibt es etwas Spezielles über den Jahrgang? Oder grundsätzlich muss man auf etwas schauen mit dem Jahrgang?
Ja, also es gibt natürlich immer grosse Unterschiede von den Jahrgängen. 2019 war er ein bisschen auf der fruchtigeren Seite. Die Feiner hat aber gleich auch die schönen Tanninen mit dazu. Aber so vom 19. her sind sie sehr positiv überrascht gewesen, sehr rund. Und da sind wir jetzt 16 Monate im Barrique gebaut worden und dann eben noch in der Flasche dann ein weiteres Jahr gelagert. Und was auch noch schön ist, eben Tinto Pesquero, das gehört in einer Familie. Familie Fernandes und sie haben im Ganzen vier Weingüter, die dazugehören.
Ja, und eben, du sagst jetzt auch, es ist eine relativ kleine Region, aber es gibt so viele bekannte Riviera del Duero. Eben von allen Preisklassen, das ist ja schon noch verrückt. Die machen schon vieles richtig dort.
Ja, nein, aber Riviera hat erst in den letzten Jahren einen riesen Boom eigentlich bekommen. Früher hat man gar nicht Riviera del Duero gekannt und das ist erst die 1990 rum, ist das eigentlich grossen Boom geworden, wo man Ribera del Duero gehört hat, wo es
also hier in der Schweiz getrunken worden ist. Dort, oder ist er einfach so schlecht gewesen, dass noch niemand wollte trinken und dann hat man sich plötzlich besonnen, dass da Qualitätsanhebung vielleicht noch eine gute ist. Das hat man ja an anderen Orten erlebt, oder? In der Toskana oder auch in Burgund. Das war miserabel gewesen, noch vor ein paar Jahrzehnten. Und heute das gehört das zum mit vom Besten, was man trinken kann. Ist das ähnlich gewesen?
Ja, nein. Also,
Ribera die Reben sind ja alt.
Zum die sind alt ja, und eben. Auch Ribera del Duero ist sehr alt. Also gerade Vega Sicilia, das Weingut, wo wir nachher den letzten Wein dürfen dann probieren. Das ist im 1860, hat man davon das erste Mal erzählt. Wow. Und aber nachher die DO, wo dann Ribera aufgenommen worden ist, das ist erst im 1982 gesehen und ab dann ist es dann losgegangen. Und das ist natürlich eine riesen Spanne. Und dank Vega Sicilia hat man eigentlich den Ribera del Duero in die DO aufgenommen und hat gesagt, hey, eine wunderbare Region, man muss das pushen.
Da kann
pushen.
Man etwas machen, wenn man sich ein bisschen
Sorge hat. Genau, und vorher ist das gar nicht bekannt gewesen. Also eigentlich dank Vega Sicilia. Und da kommen wir nachher dann zum letzten Wein, den wir dürfen probieren.
Jetzt müssen wir aber mal schnell über den ersten reden.
Tinto
Pesquera. Pesquera, oder?
Genau. Und sie sind eigentlich über Nacht bekannt worden. Mhm. Im 1982 hat Robert Parker das Wein gut entdeckt und hat gesagt, das ist Chateau Pedrus aus Spanien. Und so ja, haben sie, genau, sind sie bekannt worden. Und also ich finde es für eine Crianza ein wunderbarer Wein. Er macht Spass, ist rund, fein, wo man einfach so kann trinken kann oder mit einem guten Stück Fleisch.
Da gibt es für 26 Franken. Im Chateau Petrus müsstest du etwa 2 Nullen dranhängen oder so. Gell?
Du siehst nur. Ja, was siehst ist, wenn nicht. Du sagst, für eine Crianza?
Eine Crianza ist eigentlich eher die günstigere Stufe. Also wir haben Joven, das sind dann Weine, die ohne Holzausbau sind. Und nachher Crianza ist dann die unterste Stufe von dieser ganzen Ausbaugeschichte. Also, du siehst ja immer auf der Etikette steht entweder Crianza, Reserva, Gran Reserva und so entscheiden sie, entscheiden, wie ein Wein muss ausgebaut werden.
Crianza ist die jüngste in dem Fall?
Genau, und Crianza muss mindestens 2 Jahre ausgebaut werden und davon 1 Jahr im Holz. Und das ist der grosse Unterschied. Und Reserva ist nachher andersrum, da haben wir mindestens 3 Jahre ausgebaut und davon ist auch 1 Fass.
Das musst du auch wissen, die Bezeichnungen.
Ja, natürlich.
Und das ist der grosse Preisunterschied, auch, der dann ist. Ja. Und klar, es ist alles. Aber im Ribera del Duero, es ist eigentlich 80% haben wir Tempranillo-Traubensorte. Und darum, man braucht irgendwo dann auch einen Unterschied und alles. Und durch das hat man auch den Ausbau dann gemacht. Also jetzt hier beim Tinto Pesquera haben wir 100% Tempranillo-Traubensorte.
Okay. Das fehlt zum Beispiel in Frankreich so eine Unterscheidung im Bordelais, oder? Also da gibt es ja die Etiketten eben nicht, die Abstufungen, richtig, oder?
Ja, genau, aber jetzt eben im Ribera del Duero, sie gehen auch wieder ein bisschen weg. Also sie müssen jetzt nicht unbedingt Crianza oder Reserva auf dem Etikett drauf haben. Also wir haben den Allion, den wir am Schluss, jetzt habe ich verraten, was wir am Schluss trinken, noch drauf haben. Und die haben das zum Beispiel auf dem Rücketikett gar nicht. Die haben Concetia. Und Concetia heisst eigentlich nur, es ist ein Jahrgangswein. Aber da hast du keine Angaben. Und so können sie halt ein bisschen spielen.
Okay.
Schmeckt er dir?
Ich finde ihn eigentlich fein. Ich muss.
Man kann gar nicht aussetzen.
Nein.
Wirklich nicht?
Für einmal. Nein, ist wirklich sehr fein. Ich finde so das Typische, glaube ich, das wir schon mal hatten bei spanischen Wein, das Schockige, das gell, ich komme jetzt hier nicht mit kubanischem Tabakkistchen und so, aber so ein bisschen Tabakschocki, so ein bisschen, eher so ein bisschen das Dunkle, aber im guten Sinn, das Weiche, Samtige, so.
Genau, und auch innerlich trockene, dunkle Früchte, alles. Also es ist wirklich sehr schön rund, eingebaut, Säure, elegant. Und das macht auch das Ribera del Duero einzigartig, weil es einfach so rund, so fein, elegant ist. Ja. Es sind gekömmliche Weine, sagen wir es mal, böse gesagt. Also es ist wirklich, es macht Spass beim Trinken.
Eben, und das kann man schon sagen, das ist schon so, die meisten haben es gern. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh nein, trinke ich nicht.
Es ist schon. Sie sind wirklich sehr rund und ich glaube, wir würden jetzt den Schritt machen zum nächsten Wein. No. Würden wir
unbedingt.
Eine Stufe weitergehen. Der Monte Castro, Reserva 2019. Ja. Genau.
Das heisst, das da ist mindestens, wie lange ist jetzt der gelegen? Entschuldigung, ich muss einschenken.
Da haben wir mindestens 3 Jahre und 1 im Fass.
Aber bin ich jetzt falsch? Oder gell, den gibt es auch nicht Reserve, oder?
Genau,
Montegostro gibt es auch anders.
Genau, da haben wir auch den Crianza. Wir haben uns jetzt heute für die Reserve entschieden.
Dass wir müssen ja Stegeli drauf gehen.
Genau.
Meinst du es auch gut heute? Leckt mich. Das ist nicht gut. Schauen, läuft er noch?
Mein Mac
auf. Hauptsache, ich sind Kompi ganz.
Genau, und jetzt eben vorher beim Tinto Pesquera haben wir 100% Tempranillo gehabt. Und da haben wir jetzt nur 90% Tempranillo. Was aber in Spanien oft eigentlich nicht Tempranillo genannt wird, sondern Tinto Fino unter Tinto Pay. Was man ganz oft auch hört. Sie haben so wie einen zweiten Namen.
Tinto Fino, Tinto Pay?
Ja, genau. Und die 10%, die noch fehlen, weil es ist ja nur 90% Tinto Fino drin, ist noch Cabernet Sauvignon drin.
Okay.
Also wir dürfen im Ribera dürfen noch andere Traubensorten anbauen.
Ah, okay.
Der schmeckt süßer.
Bin ich mir sicher, aber weniger von dem Dunklen, ja, wo wir vorhin hatten, ja, gell? Von dem samtigen.
Und Monte Castro ist eigentlich ganz ein junges Weingut. Das ist erst im Jahr 2000 von Freunden.
Prost.
Ah, Sonte miteinander.
Hast du es vergessen?
Was?
Sonte.
Prost.
Genau, im 2000 ist dann das gegründet worden. Und nachher im Jahr 2012 ist dann übernommen worden. Hacienda Monasterio kennen wir ja alle. Und er hat dann das aufgebaut weiterhin. Also wirklich ein sehr junges Weingut.
Hat der weniger Tannin wieder darunter?
Das muss ich ganz schnell schlucken.
Er ist feiner.
Keines, sicher.
Ist er etwas anderes? Mit und er ist gar nicht süß.
Nein, süß ist er nicht.
Nein, er ist trocken ausgebaut. Er hat ein bisschen mehr die Würzigkeit mit dabei.
Ich habe den anderen, den Crianza. Jetzt muss man mal probieren.
Nein, er ist ein bisschen kräftiger, hat ein bisschen mehr die Würzigkeit mit dabei, ganz leichte Tabaknoten. Wo der Tinto Pesquera hat halt wirklich ein mehr die lieblichere Noten mit dabei gehabt.
Gefällt dir, ist besser. Der Crianza, der günstiger.
Ja. Ja, du bist ja schon immer sehr bescheiden gewesen.
Ja, ich weiß.
Das ist wegen dem wahrscheinlich.
Unglaublich,
aber es kann natürlich auch sein, weil wir jetzt den Wein nur so geniessen.
Ohne Essen.
Genau, wenn wir den würden mit einem Essen zusammen, sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Weil wir haben da auch ein bisschen mehr die Gerbstoffe als jetzt beim Tinto Pesquera. Und das macht schon einen grossen Unterschied. Wenn wir jetzt da würden, etwas dazu essen, sind die Tanninen wieder viel lieblicher, ründer.
Würden sie sich anders entfalten.
Genau.
Aber ich habe jetzt den Pesquera, der ist wie länger hängen geblieben.
Der erste?
Ja.
Gell?
Ja.
Eben, ich,
aber du
musst sagen,
der Monte Castro ist feiner, ich habe den Monte Castro lieber.
Das ist jetzt lustig.
Das ist feiner, ja. So lustig.
Wahrscheinlich ist es einfach auch noch ein bisschen Säure, die ein bisschen feiner ausgebaut worden ist. All das. Und da sind wir jetzt wirklich ganz andere Regionen wieder. Also Monte Castro sind wir auch immer wieder auf der Höhe. Auch Tinto Pesquera hat Höhenlagen. Und das ist im Ribera del Duero sehr spannend. Mhm. Das habe ich am Anfang gar nicht erzählt. Also man denkt immer, ja, Spanien ist flach und es hat keine Höhenlagen. Aber es ist eben nicht so. Also es sind
die Sierras hast du natürlich schon, gell?
Genau, ja, 700 bis 1000 Höhenmeter haben wir da schon. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, wo die Trauben wachsen und alles. Und ich habe es auch müssen merken, also es ist sehr windig. Und gerade auf dem Plateau oben, es geht ein rechter Wind. Und da brauchen die Trauben dann schon ein bisschen Widerstand im Boden drin. Und das macht das auch aus, die ganzen Charakter, warum man das eigentlich in einer Region so unterschiedliche Weine kann präsentieren. Mhm. Und dann bei einem Tinto Pesquera haben wir ein bisschen mehr die Lieblichkeit und dann in einem Monte Castro ist dann wirklich mehr die Kraft auch mit dabei.
Ja.
Und man kann nicht immer sagen, ja, ich kann gerne Ribera del Duero. Doch, hat man schon gerne, aber es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Also man muss da wirklich auch ein bisschen seinen Stil finden, was man gerne hat.
Aber es hat wie für jeden etwas.
Das auf jeden Fall, aber es hat es, glaube ich, in jeder Region.
Eben, ich wollte sagen, das ist im Bordeaux ja auch so, gell? Es gibt Linksufer, Rechtsufer. Ja, nein, die sind total unterschiedlich. Es geht.
Es geht.
Elena.
Ja, aber sonst ein wirklich wunderschöner Wein, sehr
absolut
elegant.
Absolut, ein feiner Wein.
Und was, du hast jetzt eben gesagt, wegen Messen. Was würdest du denn dazu empfehlen?
Da haben wir wirklich sehr vielfältig sein. Das kann man mit einem guten Stückchen Fleisch dazu tun. Wir haben es aber auch zu einem Käseblättchen. Also da ist die Vielfalt gross. Zu einem Fisch. Also Monte Cassino will sich wirklich zu allem eigentlich präsentieren. Mhm. Sehr schön.
Ich glaube, Fleisch würde gut passen, ja, denkt mir auch.
Genau, ob
jetzt so ein rotes, weißt du, so ein Rindsfilet, was weiß ich.
Ja,
so ein
Rindsfilet, ein Entrecot, das geht wirklich sehr gut, wo man auf dem Grill kann anbröteln.
Eben, wenn wir jetzt sagen, ich finde das noch gut, ich kann nicht sagen, Ribeiro del Duero, eben, man hat einfach alles gern. Wem würdest du jetzt was empfehlen von diesen Zweinen? Kannst du das ein bisschen eingrenzen?
Das ist aber noch wenn ganz
jetzt, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt sagen, da kann man Punkte bei Besuch mit dem Monte Castro, aber wenn ich jetzt den Gastro einladen würde, dann müsste ich ja mit dem Pesquero punkten.
Ja, also ich hätte jetzt gedacht, der Gastro wäre beim Reserva. Es ist wirklich unterschiedlich und das kann man wie nicht sagen. Und das ist schön, weil heute, sagen wir vielleicht, ist der Crianza schöner. Morgen haben wir den Monte Castro lieber. Es kommt
das
auch darauf an,
Fall.
Wenn
das
man ein Wein
super,
aufmacht.
Sagst du das. Das ist mir nämlich selber schon aufgefallen. Das ist wirklich wahr.
Gut, du bist deswegen ambivalent. Das ist wegen dem.
Merci. Aber es ist wirklich so, es kommt ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Vielleicht, wie man geschlafen hat, was man vorher gegessen hat am Vorabend. So, keine Ahnung. Ich habe Wein, den ich sehr gerne habe. Und es gibt Tage, wo ich einfach nicht gut
finde. Also die Schwankungen kenne ich nicht. Nein, sorry. Wirklich nicht.
Elena lässt alles rein. Wenn wir den dritten noch probieren,
nein,
das ist, glaube ich, eine grosse Verheißung.
Moment mal schnell.
Also, Entschuldigung.
Doch noch die Frage. Wenn das Klima schon ein bisschen antönt, wegen den Höhen und so, wie ist es denn grundsätzlich mit dem Klima in Ribeira del Duero?
Also, das Klima ist ein sehr strenges, sehr unterschiedlich. Und was ein grosser Unterschied sind, sind die starken Tag- und Nachtschwankungen. Also, wir haben am Tag haben wir vielleicht bis zu 35 Grad und in der Nacht haben wir 12 Grad und das muss ein Reben auch verarbeiten. Das ist recht ein Stress für die und dann gehen sie wie in eine Ruhephase dann auch. Und das ist, also das Klima ist nicht
ist
ganz einfach im Ribeira del Duero. Okay. Sie haben das Kämpfen mit Spätfrost, aber die heissen Sommer, dann die kalten Winter. Es ist eigentlich alles immer im Gegenstrich, bös gesagt. Entweder es heiß oder es ist kalt, aber es ist nie so das zwischendrin. Und die intensive Kälte, das macht ihn dann eben schon auch ein bisschen zu schaffen. Und darum hat man das auch eigentlich, die Buschreben, weil die sind ja dann am Boden unten.
Auch nicht so
dann
ganz den Wind und den ganzen
genau. Also
klimatischen Veränderungen ausgesetzt in dem Fall, gell?
Genau, es
und
kommt
Boden
natürlich schon darauf an. Bei uns ist wärmer, es geht ein bisschen Wärme ab. Ja. Und wenn wir jetzt gerade beim Boden sind, wir haben auch unterschiedliche Bodentypen. Also sie haben Lehm, Kalk und Steinböden. Und das kommt dann auch immer ein bisschen darauf ab, wo was ist. Mhm. Und so entscheiden sie auch dann, entscheiden, sind es Buschreben oder welche Rebenerziehung, das sie möchten. Es kommt darauf an, also wir sind auch auf dem Plateau oben gesehen, dann haben sie die Reben, also da hast du nicht mehr wirklich viel gesehen. Da hast du ein Holzstängel gehabt und dann die Reben, und die haben so gut angebunden, weil die wären sonst weggeflogen. Es hat so fest gewindet. Also, mein Schal ist schon fast weggewindet. Es hat so einen starken Wind und dann hat man dann schon gemerkt, also für die Reben, das ist ein wahnsinniger Stress, bös gesagt eigentlich. Aber sie brauchen es auch. Also,
das gibt eine charaktervolle Wein halt.
Aber so schlecht machen sie es ja nicht, weil
nein,
es gibt so viele Verschiedenes.
Schön bei den Menschen, weißt, die so richtig durchgekuddelt werden, das sind nicht immer die Schlechtesten.
Ich sage jetzt nichts dazu. Das ist immer wieder gleich weit.
Ja, und das ist so, man muss sich einfach mit dem auch befassen. Wie ist das Klima, wie ist alles, wie der Boden ist. Und so können sie dann den Wein machen. Mm. Und das ist faszinierend. Okay. Also, wir können morgen wieder in eine andere Weinregion gehen. Wir haben wieder ein anderes Thema. Mm. Wir haben überall etwas Neues. Mm. Und das ist das Spannende am Wein.
Gaston, du könntest mal anfangen einschenken. Wir warten schon lange, wir haben leere
Gläser. Ja, vorhin habe ich es geheissen, jetzt heben wir mal ein bisschen.
Bist du ja zickig heute? Was leben für Menschen dort?
Ja, also es ist schon eher noch ein bisschen ein ländliches Volk im Ribeira del Duero. Es ist eher ein bisschen gemütlicher, ein bisschen ältere
also ländliche Generation. Bauern?
Ja, schon. Also Haufen Weinbauern. Getreide ist ja natürlich auch sehr ein sehr grosses Thema. Aber das meiste ist schon wo auf dem Ackerbau oder Zuckerrüben sehr gross. Also jetzt, wo wir da unten waren, haben sie das noch geerntet. Also es ist wirklich sehr viel Ackerbau.
Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn man auf so ein Weingut kommt? Sind die alle schick angelegt? Sind die im Anzug und weibeln da umeinander? Oder wie ist das? Ich kann mir das so nicht vorstellen.
Also es ist beides. Also es gibt Weingüter, die geschniggelt daherkommen mit dem Anzug. Dann gibt es andere, die ganz einfach daherkommen. Und ich muss sagen, ich habe es lieber einfach bodenständig, einfach. Weil sie machen ja den Wein. Mhm. Sie dürfen auch mal gerade noch mit den Überhosen kommen, weil wenn sie jetzt gerade im Keller sind.
Ja, es sind ja schliesslich Bauern.
Ja, sie arbeiten.
Also ob jetzt...
Das ist ein Handwerk,
genau,
oder?
Und der Keller soll noch nicht blitzblank sein. Also sie sollen auch noch, wenn sie gerade am Pressen sind, Traubenschale am Boden haben. Wir sollen das Mostige schmecken. Das, oder ein bisschen, wenn man im Keller ist, die Spinnhoppeln sieht, das macht es ja aus. Aber es gibt natürlich schon unterschiedliche Weingüter. Und das ist, ja, man kann das wie gar nicht beschreiben. Das eine ist so, das andere ist dieser Weg. Dann hat man ein grosses Weingut, dann hat man wieder ein kleines Weingut. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und dort drüben ist halt der Ribera del Duero schon sehr spannend, weil sie alles eigentlich unterstützen. Die ganze Idee auch, was sie damit arbeiten. Sie fördern auch die kleinen Weingüter fördern und machen, dass sie dort reinkommen.
Das heisst, sie bekämpfen sich nicht gegeneinander, sondern es ist ein grosses Miteinander in dem Fall.
Genau, und es ist auch ein riesiger Respekt gegenüber diesen Winzern und der ganzen Region, weil das Know-how, das sie haben und die Leidenschaft für die Trauben, alles, das ist enorm dort unten. Also, das ist wunderschön, wie die, das Know-how in den letzten Jahren eigentlich aufgebaut worden ist. Und sie lernen immer weiter. Und das darf man sagen. Also, Hut ab, Ribera del Duero. Wir machen einen super Weg und das ist schön. Und so ein junges Weingebiet, eben, wir haben es vorher gesagt, 1982 ist eigentlich die Idee entstanden. Und ab dann ist das losgegangen. Und das ist noch nicht lange her. Und von dem her, jeder Winzer hat seinen Respekt verdient, wie sie hier hergehen und das lehren. Und es ist eben auch mit dem Weissen. Früher hat man ja nur Rotwein gemacht. Und darum haben wir heute auch noch eine Selektion aus Rotwein. Erst seit 2019 ist die weisse Traubensorte Albillo Maior Pano für einen Versprecher ist dazugekommen. Und erst ab dann dürfen sie dieser DO die weissen Trauben
überhaupt Weisswein machen.
Genau. Ja. Und das ist, man denkt immer, ja, das ist schon lange her. Aber 2019 ist noch nicht so lange her. Das ist ganz neu. Und wir durften auch probieren. Und jeder macht seinen eigenen Wein, weil sie haben ja keine Erfahrungen. Sie finden erst da.
Kein Vergleich, oder?
Darum, das ist wahnsinnig, wie die das arbeiten, neu lehren. Wahnsinn.
Wow. Sehr stolze Menschen auch, nehme ich an. Oder?
Genau.
Wenn du jetzt so, du erzählst das, du nimmst das wie mit, ich glaube, du hast das wie so ein bisschen drin. Du strahlst sehr, wenn du das erzählst und es ist so eine riesen Freude, man merkt das. Also, eben, ich denke, die Menschen sind auch wahnsinnig stolz auf das.
Ja, sie sind sehr bodenständig, sie sind stolz auf das Produkt und ich finde es schön, als Sommelier das nachher wieder weiterzugeben. Sagen, hey, schau, wunderschön,
das
genau, und darum würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserem letzten Wein, den ich vorher schon versprochen habe, dass es noch ein Allion geht aus Vega Sicilia, auch 2019. Ich glaube, das hat es selten gegeben, dass wir alle drei 2019er Jahrgang haben.
Stimmt, ja.
Ist auch
muss ein guter
schönes
Jahrgang gewesen
sein. Ist wirklich sehr schön, genau. Und dank dem Weinhaus Vega Sicilia, was ich vorher schon angesprochen habe, ist eigentlich das ganze Ribera del Duero bekannt worden, weil sie haben angefangen, man hat darüber geredet, aber Allion ist erst das neuere Weingut zum Vega Sicilia. Sie haben angefangen mit Unico und Valbuena. Und die haben wunderbare Weine hergebracht und auch in teuren Segment drin. Und die sind so international anerkannt gewesen, dass man dann eigentlich so aufs Ribera del Duero gekommen ist. Und dank dem Vega Sicilia ist man auf das Gebiet gekommen, hat man ein DEO gegründet. Und da würde ich sagen, cheers.
Wow. Prost. Danke, dass wir das ja
mega
probieren
dürfen.
Wow.
Sonte.
Prostli.
Und Vega Sicilia ist das erste Mal im 1860 erwähnt worden. Also jetzt kann man uns das vorstellen. 1860 ist es erwähnt worden und die DO ist im 1982 gegründet worden. Und ab dann haben wir auch reden von Ribera del Duero. Das ist eine riesige Zeitspanne.
Aber die haben vorher schon Wein gemacht, gell? Einfach noch nicht unter dem Qualitätslabel. Unter
genau,
dem
vorher haben sie Wein gemacht, aber es hat niemand gross über Ribera geredet. Und Allion gibt es erst seit 1993. Also sehr ein junges Weingut noch. Und sie haben ganz früher, haben sie noch, das sind 2-3 Jahre gesehen, den Allion im Weinhaus Vega Sicilia gemacht. Und nachher haben sie dann erst eine Bodega gebaut und den Allion selber gemacht. Weil sie möchten einfach, dass der Allion seinen eigenen Namen hat, seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Weg. Und das ist losgelöst worden eigentlich. Mhm. Aber am Anfang haben sie das im gleichen Haus gemacht.
Okay.
Aber jetzt würde ich sagen, Chin Chin.
Gaston, Entschuldigung, ich habe vorher so unfreundlich gesagt, probier, schwätze nicht so viel, weil wenn du deren wegen feinen Wein vor dir hast, musst du eigentlich nicht mehr so viel schwätzen, sondern probieren.
Einfach schweigen und probieren.
Genau. Und geniessen.
Genau. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Wir haben wieder 100% Tempranillo-Traubensorten. Und da sind wir 14 Monate im Barrique und dann 15 Monate in der Flasche. Und da haben wir schön, ich habe es euch vorher schon ganz kurz gesagt, das ist keine Rianza und das ist auch keine Reserva. Sondern sie machen einfach ihren eigenen Wein. Sie möchten das nicht, sie dürfen es selber bestimmen. Also sie, so, sie machen einfach einen Jahrgangswein. Und dann dürfen sie selber entscheiden, wie lange das er denn im Fass ist. Und sie bestimmen dann, jetzt ist er perfekt und jetzt geht er.
Vor, bei den anderen Qualitätsbeschreibungen hast du ganz klar gesagt, so lange im Fass, so lange in der
Flasche. Also es muss nicht, du kannst immer länger, aber mindestens.
Mindestens, das genau. Musst du einhalten. Und das gibt dir so ein eine Orientierung für, als Konsument, oder? Was du kaufst, okay.
Aber das ist auch eben, zahlt man auch den Preis.
Genau, das ist ja so. Aber ich glaube, beim Allion dürfen wir auch diesen Preis zahlen. Das ist wirklich etwas sehr Schönes. Es ist aber nicht ein Wein, den man einfach so trinken darf. Also, man kann auch so trinken, aber ich finde einen wunderbaren Essensbegleiter.
Also, den kann man auch so trinken, würde ich jetzt sagen. Und der schaut mich anstrahlt, gell?
Ist auch gern, gell?
Ja, sehr. Das ist fein.
Ja, aber ich finde es schön, dass ihr alle drei, die gleich wieder unterschiedlich sind, so schätzen und gerne haben. Klar, der Monte Castro ist jetzt... Der Gast war nicht ganz so dein Fall, gewesen, aber ich bin bewusst, wenn du das würdest mit dem Essen zusammennehmen würdest, dann wäre das auch eine wunderbare Kombination. Aber das ist das Ribera del Duero. Wir haben drei wunderschöne Weine gehabt, drei andere Preiskategorien, drei andere Stilistiken, drei andere Macharten. Und es macht Spass.
Aber was mir auffällt, ich liebe den ersten, also der dritte, der Allion, den wir jetzt trinken, der ist fast dreimal so teuer wie der erste, den ich so gerne hatte. Also ich könnte mit beiden sehr gut sein im Fall. Und der Unterschied ist das Dreifache, gell?
Ja. Eben, ist auch der Name und halt die ganze Machart und
klar.
Wo man zahlt.
Ja, halt wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Das ist ja bei den Franzosen oft so, oder? Ein schöner grosser Name und sofort explodiert der Preis. Aber ich staune jetzt wirklich, wie nüchtern, sehr teuer eigentlich. Wir sind etwa bei 80 Franken, das dürfen wir, glaube ich, sagen, oder? Und der andere ist so Mitte 20 und ich... Würde jetzt
könntest du auch mit dem anderen
ja,
leben?
Ja, absolut.
Finden wir eine Gemeinsamkeit bei diesen drei Weinen?
Ja, das ist schon eher die fruchtige, die elegante Note. Und aber gleich im Hintergrund das würzige, leichte Tabaknote. Und was halt ist im Ribera del Duero, sind unterschiedliche Fässer. Die einen brauchen die französische Barrique und die einen Bodegas brauchen die amerikanische. Und dort haben wir schon einen Unterschied. Also wir haben entweder... Französische Barrique haben eher die Würzigkeit, das Kräftigere. Und die amerikanischen Eichen, die geben eher mehr die Vanille, die bisschen, was oft die süßliche Note gibt. Also es ist nicht süßlich, aber es gibt einen wärmlichen Touch mit dazu, weil Vanille geht ja Wärme ab. Mm. Und so haben wir schon einen grossen Unterschied. Und das ist jede Bottega unterschiedlich. Manchmal stehen sie auch mit der amerikanischen und französischen Eichen oder nur einzeln. Ja. Und das ist schon... wo man kann rausspüren, merken. Aber sonst, Ribera del Duero ist bekannt für die Kraft, für die Fruchtigkeit, für das Würzige. Und auch der Alkoholgehalt ist mittlerweile auch sehr hoch. Also wir sind da 15 Volumenprozent. Also das ist schon nicht ohne. Aber man spürt überhaupt keinen Alkohol. Der ist so schön eingebunden. Weil sonst hat man immer das Gefühl, oh, 15% viel zu viel. Aber nein, ist es nicht. Das ist wirklich elegant eingebunden.
Mir kommt immer das Samtige, das glaube ich schon zwei, drei Mal jetzt gesagt, aber wirklich das Samtige, weißt du, wie wenn man so, stellst du es vor, machst die Augen zu und kippst in so einen Haufen von Samet rein, so dunkelgrünen oder dunkelblauen, nein, echt, das kommt mir in den Sinn, wenn ich jetzt die müsste beschreiben, das Samtige, das Weiche.
Ja, das ist ganz fest. Es sind einfach, die Säure ist elegant, Tannine, es harmoniert alles miteinander. Voilà. Du hast die Frucht, du hast Tannine, du hast die Säure und es ist alles, eine Explosion im Mund, aber es ist schön miteinander zusammen. Ja. Und das ist das Ribera, wie es muss sein.
Und trotzdem, eben die Explosion, die du ansprichst, ich wollte jetzt sagen, es lebt so. Es passiert etwas, es lebt. Bei jedem.
Stimmt.
Ja. Es lebt, es, ist wirklich, es passiert etwas. Wahnsinnig schön. Ist er eins wert in dem Fall? Müssen wir da festhalten? Und du merkst, wir sind schon ein bisschen.
Das glaube ich. Ja. Also es ist wirklich eine sehr entspannende Reise gewesen, das zu sehen und den Eindruck schindern und all das, wie es Ribera ist. Ich habe mir es ganz anders vorgestellt.
Was hast du dann vorgestellt?
Ich habe gemeint, das ist grün, waldig, sommerlich. Ich habe auch ein bisschen die falschen Kleider mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber einen Schal hast du dabei gehabt, weil das hast du gesagt, der ist ja fast voll
gewesen. Da habe ich dabei gehabt. Ich habe wirklich gedacht, Spanien, schön, sonnig, wunderbar. Und dann komme ich dort her. Es ist kälter als in der Schweiz, was ja untypisch ist. Mhm. Aber einfach der Wind hat es kalt gemacht. Dann, es war kühl und es war kahr. Also ich habe mir das einfach grün vorgestellt.
Halt eben Spanien, so Spanien. Ein bisschen anders.
Und darum, ich bin wirklich positiv überrascht von Ribera del Duero, dass ich wirklich etwas Neues kennengelernt habe. Ganz eine andere Region und das die Eindrücke werde ich behalten und wunderschöne Reise. Und also ich kann es jedem empfehlen.
Und doch urig und eben so ein bisschen näher, wie du auch gesagt hast, bei den Bauern, bei der Landwirtschaft, bei den Leuten.
Genau, und es ist nicht immer alles schön gemölelt und oh, so ein schönes Dorf.
Das ist also extrem sympathisch.
Das ist wirklich sehr schön.
Haben wir nicht können mit. Das nächste Mal musst du uns mitnehmen.
Das ist mir nämlich im Köfferli mit.
Also, das ist aber wieder einmal nur noch das Beweis, dass man muss hingehen muss, dass es nicht langt, wenn, Entschuldigung, jetzt habe ich da auf den Tisch, wenn ich das sage. Aber dass es nicht lange einfach im Internet ein paar Bildchen anschauen und so. Man muss hingehen, man muss das spüren, man muss frieren, man muss die Kargheit wirklich sehen. Das hast du super lässig erzählt.
Genau, cool. Darum, es ist eine Reise wert, ins Ribera zu reisen, die wunderbaren Weine degustieren. Und ich glaube, nachher hat man ganz einen anderen Eindruck davon.
Wow.
Mega, oder?
Ja, also jetzt. Madrid fliegen, 2 Stunden Autofahrt um eine Städte.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Stefanie Feutz, für die wirklich eindrückliche Impressionen aus dem Ribera del Duero und für die fantastischen Weine, für die Vergleiche, die wir haben dürfen machen.
Merci vielmals.
Merci vielmals.
Bitte schön, danke, dass ich hier sein durfte. Bis bald.
Hey, à la prochaine. Tschüss.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.